Ich möchte heute lehren über das Thema Gnade. Und in dem Zusammenhang beschäftigen mich verschiedene Lehren darüber schon seit ungefähr einem halben Jahr. Wir brauchen heute echt Konzentration, weil ich einige Dinge lesen werde, einige Zitate, und die Motivation, darüber zu sprechen heute, ist, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir ein Fundament haben, was dem Wort Gottes entspricht, und dass unser Glauben auf dem Wort Gottes gebaut ist und nicht auf Lehren, die sich gerade ausbreiten auf der ganzen Welt und die in einem gewissen Teil falsch sind. Und ich möchte einfach verschiedene Beispiele nennen. Und es kann gut sein, dass der Großteil von uns weder von den Leuten noch von den Lehren etwas gehört hat. Aber ich hatte in den letzten Wochen, wo wir unterwegs waren, mehrmals die Begegnung in anderen Gemeinden und musste einfach mit Situationen auch umgehen, wo sich gezeigt hat, wie zerstörerisch diese Lehren sind in Gemeinden. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt und mich umtreibt und mich bewegt, weil es Schaden anrichtet in der Gemeinde. Ich denke, dass wir so hier im östlichen Teil Deutschlands noch nicht so stark damit betroffen sind oder davon, weil es noch nicht so viel in Deutsch gibt, aber wir waren ja in den letzten Wochen in einigen Gemeinden unterwegs, und im westlichen Teil Deutschland, wo auch viel englische Lehre gehört wird, ist das auch alles schon ziemlich bekannt. Und unser Thema heute ist Gnade. Die herrliche, wunderbare Gnade Gottes. Ja, so habe ich also zwei Ziele, was ich gerne erreichen möchte. Zum einen geht es mir darum, dass wir Schutz haben. Und wenn das dann alles auf Deutsch kommt, dass wir wissen, was sagt das Wort Gottes über diese Themen. Und dass wir in Gesprächen oder Begegnungen auch wissen, was sagt das Wort, worauf ist mein Glaube gegründet und was ist gelogen. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir da Schutz haben und dass wir als Gemeinde dort keine Beschädigung erfahren durch das, was gelehrt wird zum Teil. Das ist das eine Ziel. Und zum Zweiten ist es auch mein Ziel, ich spüre einfach vom Heiligen Geist her, und wie gesagt, das hat eine Vorbereitungszeit von mehreren Monaten, wo ich regelmäßig mit dem Thema auch umgehe und viel gelesen habe. Mein zweites Ziel ist, ich glaube, dass ich irgendwie meine Stimme erheben soll, auch für unser Land, und eine Orientierung zu geben, auch für Leute, die diese Lehre hören später, und möchte einfach alle, die diese Lehre auch später hören als MP3-Konserve, animieren und ermutigen, selber ins Wort Gottes zu schauen und anhand des Wortes zu prüfen, was man liest und hört. Ja, darum wird es heute gehen. Also ich bitte euch wirklich um volle Konzentration. Es ist wichtig, auch wenn du vielleicht Stand heute sagst, noch nie gehört, kommt mir auch komisch vor, geht mich eigentlich auch nicht an. Ich habe leider in den letzten Diensten feststellen müssen, dass das eben doch uns was angehen wird. Und irgendwie möchte ich auch gerne mit der Wahrheit eher sein, bevor die Lüge kommt. Ja, und Herr Jesus, darum bitte ich dich, dass du Gelingen schenkst heute, dass du, Heiliger Geist, redest. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Wort offenbar machst und dass du es für uns lebendig machst und die Schönheit und die Klarheit deines Wortes offenbarst. Und ich gebe dir mein Herz, Jesus, mein ganzes Dasein, meine Motive und meine ganzen Gedanken unter deinen Gehorsam. Und bitte dich um deine Salbung, Geist Gottes. Hilf mir zu reden und hilf uns zu hören. Hilf uns, dass wir konzentriert und wach sein können. Komm, Heiliger Geist, und tu dein gutes Werk. Danke dafür, Jesus. Amen. Ja, das ist so unser Thema heute. Eine biblische Betrachtung zur Hypergrace-Lehre. Hat den Begriff schon mal jemand gehört? Hypergrace? Ja, doch, ne? Also, das ist so die Bezeichnung, die auch aus dem englischsprachigen Raum kommt, für diese Lehre einer Übergnade oder, wie ich es formuliert habe, einer übertriebenen Gnade. Und es ist wirklich ein finsterer Versuch des Feindes, dieses herrliche, absolut zentrale und wichtige Thema Gnade irgendwie zu unterwandern und zu verbiegen. Also ich werde den Begriff Hypergrace verwenden und meine damit als Oberbegriff oder Zusammenfassung die Lehre von verschiedenen Pastoren oder Lehrern zum Thema dieser übertriebenen Gnade. Und ich will versuchen, uns zu zeigen anhand des Wortes Gottes, ab welchem Moment das dann zu einer Irrlehre wird. Und ich will versuchen, verschiedene Aussagen zu Ende zu malen, dass wir sehen, wenn wir diese Aussagen logisch weiterdenken, wo wir dann ankommen würden. Ich habe also mehrere Aussagen zusammengetragen und wir werden die anhand des Wortes anschauen. Ich habe lange überlegt, aber ich werde das so tun, konkrete Namen zu nennen. Einer der Lehrer dieser Übergnade ist Joseph Prince. Ich habe das unten geschrieben, wer das ist. Gründer und Gemeindepastor und Prediger der New Creation Church in Singapur. Eine der größten und nicht konfessionsgebundenen christlichen Gemeinden in Asien. Nicht zu verwechseln mit Derek Prince. Hat auch mit ihm gar nichts zu tun, ist lediglich derselbe Nachname. Und dieser Joseph Prince lehrt ganz massiv diese übertriebene Gnade. Und ich lese euch Zitate von ihm vor. Und auch ein weiterer Name, den wir heute hören, ist Ryan Rufus. Das kommt dann noch, wer das ist und wo dieser Mann herkommt. Und ich lese uns einige Passagen, die diese Grundaussage haben. Gott hat uns bereits alle unsere zukünftigen Sünden vergeben. Also, Zitat von Ryan Rufus. Ihnen ist nicht teilweise vergeben worden. Ihnen sind alle Sünden vollkommen, vollständig, gänzlich, völlig und absolut vergeben worden. Bis hierher ja und Amen. Dann geht sein Zitat weiter. Die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen. Und das ist nicht wahr. Dann sagt Joseph Prince in dem Zusammenhang, seine Gnade wird billig gemacht, wenn sie denken, dass er ihnen nur die Sünden bis zu dem Zeitpunkt ihrer Errettung vergeben hat und sie danach von ihrem Sündenbekenntnis abhängig sind, um Vergebung zu erhalten. Gottes Vergebung wird nicht auf Raten gegeben. Dann schreibt er weiter, mein Freund, das ist die Versicherung, die Sie heute haben können. An dem Tag, an dem Sie Christus empfangen haben, haben Sie ein für allemal alle Ihre Sünden bekannt. Dann weiter ein Zitat von Ryan Rufus. Die meisten Christen haben kein Problem damit zu glauben, dass Jesus ihnen alle ihre vergangenen Sünden vergibt. Aber vielen Christen fällt es schwer zu glauben, dass Jesus ihnen bereits all ihre zukünftigen Sünden vergeben hat. Damit haben sie zu kämpfen. Also haben sie das Gefühl, sie müssten ihre Sünden bekennen, wenn sie sündigen. Buße darüber tun und davon gereinigt werden. Und dann kommen sie in all diese toten Werke hinein, glaubenslose Werke, weil sie keine Offenbarung über die vollständige Vergebung haben. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch schon mal darüber Gedanken gemacht hat, ob seine zukünftigen Sünden bereits vergeben sind. Also ich habe mir da auch, bis ich auf diese Tatsachen stieß, nie drüber Gedanken gemacht. Ich lese erst mal weiter vor. Es geht weiter, dass er sagt, ich möchte Ihnen heute erklären, alle Ihre zukünftigen Sünden sind bereits vergeben. Um alle meine Sünden wurde sich schon gekümmert. All meine Sünden wurden vergeben. Wenn sie also sündigen, oh Gott, bewahre. Aber wenn sie tatsächlich sündigen, und manchmal sündige ich, es tut mir leid, dass ich ihre Seifenblasen platzen lasse, aber manchmal sündigen wir tatsächlich, oder? Wir rennen nicht herum und nehmen uns vor zu sündigen oder wollen die Lizenz zum Sündigen predigen. Und ich kenne keinen Gnadenprediger, der eine Lizenz zum Sündigen predigt, nicht einen. Aber sogar nachdem wir sündigen, fangen sie nicht an, Gott um Vergebung zu bitten. Versuchen sie nicht, diese Sünde zu bekennen. Heben sie ihre Augen auf zu Jesus, bewahren sie ihren Glauben an Jesus. Wandeln sie weiter im Bund des Geistes, wandeln sie weiter im Bund der Gnade. Verkündigen sie weiter ihre absolute Vergebung. Also das vorangegangene Zitat, wo er sagt, wir haben also das Gefühl, wir müssen unsere Sünde bekennen und Buße darüber tun, um gereinigt zu werden. Und dann kommen wir in all diese toten Werke hinein. Ich halte das für eine falsche Aussage, dass für Sünde Buße tun und in tote Werke hineinkommen ein und dasselbe ist. Das glaube ich nicht. Und es ist auch nicht wahr. Und das ist ein Grunddefekt dieser Gnadenlehrer, dass Sünde wahrzunehmen und bewusst mit Sünde umzugehen, wird immer gleichgesetzt mit unter Verdammnis sein, unter Gesetz sein und eigene Werke tun. Und das ist ein Grunddefekt dieser Lehre. Aber die Lehre baut auf diesen Fehler auf, dass das ein und dasselbe ist. Und aus meiner persönlichen Erfahrung und der Erfahrung über die Jahre Gemeindebau und im Umgang mit Gläubigen überhaupt, weiß ich einfach, dass es nicht dasselbe ist, sondern dass Sünde zu bekennen und davon befreit zu werden, überhaupt nicht im unmittelbaren Zusammenhang steht mit totem Werk oder mit sich verdammt fühlen, sondern meine Erfahrung ist, dass es Befreiung bedeutet und eine ganz persönliche Erfahrung von Gnade. Also um auch unsere Fundamente mit der Wahrheit zu stärken, Jesus vollbrachte am Kreuz ein vollkommenes Werk. Und diesen Begriff vollkommen, den werden wir noch genau definieren, weil auch dieser Begriff, das vollkommene Werk Christi oder das vollendete Werk, auch der wird mit anderen Inhalten gefüllt. Deshalb müssen wir ganz genau wissen, was bedeutet es, das vollkommene Werk Christi. Und es stimmt, dass in dem Moment, wo Jesus starb, er für die Sünden der gesamten Menschheit bezahlt hat. Das ist wahr, das sagt die Bibel. Und ich lese uns dazu Schriftstellen, Hebräer 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt wurden, für immer vollkommen gemacht. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Das ist dann Vers 18. Oder Hebräer 9, 12. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also, es ist wahr, als Jesus starb, waren unsere Sünden noch zukünftig, weil keiner von uns zu der Zeit schon gelebt hat und damit auch noch keiner von uns gesündigt hat. Also in dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, hat er für alle Schuld bezahlt und selbstverständlich in diesem Sinne auch für die zukünftige Schuld all der Menschen, die noch leben würden und sündigen. Insofern ist das also wahr, aber es ist nicht wahr, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon die Vergebung hatten. Das ist nicht wahr. Das ist ein Fehler in dieser Lehre. Epheser 2 ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Oder Kolosser 2, 13, euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das sind also zwei Schriftstellen, die sagen, bevor wir errettet wurden von Jesus, also unsere konkrete Bekehrung oder Wiedergeburt, waren wir in unseren Vergehungen tot. Die Bibel bezeichnet den Zustand, wo wir noch nicht errettet waren, als tot. Also wir sind schon vorher auf der Erde rumgelaufen, Das meint ja nicht den physischen Tod, sondern es meint dieses totale Getrenntsein von Gott aufgrund unserer Sünde. Und die Bibel sagt, in unseren Vergehungen und Sünden, in denen wir gewandelt sind, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, also gemäß wie unsere Gesellschaft lebt, waren wir tot. Oder noch eine Stelle aus Kolosser 1, 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Also, Jesus hat am Kreuz für alle Schuld der gesamten Menschheit bezahlt. Sein Opfer reicht aus, absolut jede Sünde zu vergeben. Aber wir haben nicht automatisch seit diesem Zeitpunkt die Vergebung, sondern die Bibel bezeichnet uns ganz klar in unseren Vergehungen als tot, bevor wir errettet waren. Und dann sagt das Wort, dass wir dadurch heilig und tadellos und unsträflich vor ihm stehen oder er uns vor sich hinstellt. Das heißt, vor unserer Errettung haben wir uns die Vergebung noch nicht durch Glauben zu eigen gemacht. Das sagt auch nochmal Kolosser 2, ab 13. Euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das ist die wahre und herrliche biblische Gnadenbotschaft, dass Jesus für unsere Schuld bezahlt hat und dass die Bibel sagt, diesen riesigen Schuldschein, den wir gefüllt haben mit unseren Taten oder Unterlassungen, hat er bezahlt und aus unserer Mitte fortgeschafft. Und die Vergebung trat in Kraft für uns in dem Moment, wo wir Buße taten und zu Jesus umkehrten und glaubten. Das sagt die Bibel. Also wir empfingen die Vergebung für das, was wir getan haben. Schulden wurden bezahlt von Jesus, die wir bis dahin aufgehäuft haben. Es gibt nicht einen einzigen Vers im Wort Gottes, der sagt, dass unsere zukünftigen Sünden bereits vergeben seien. Also sprich konkret die, die wir noch nicht getan haben. Nicht ein einziger Vers im Wort Gottes sagt das. Dann lese ich uns eine Passage von Paulus, woraus wir dann auch Schlüsse ziehen können. 1. Korinther 5, Abvers 1. Da schreibt er, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesendes Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Hier kommt das Geheimnis zum Ausdruck, dass wir eine vollkommene Errettung haben, und aber wenn wir sündigen, um Vergebung bitten müssen, weil er sagt, schafft den Sauerteig raus, wie ihr ja schon ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Wenn die Lehre wahr wäre, dass das vollkommene Opfer Jesu bedeutet, alle unsere zukünftigen Sünden sind bereits vergeben, dann würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass Paulus die Sünden in dieser Gemeinde anspricht. Warum sollte Paulus Sünden in dieser Gemeinde ansprechen und sie sagen, ihr müsst das in Ordnung bringen, nehmt dieses Leid auf euch und schließt diesen Mann aus der Gemeinde aus? Was macht das für einen Sinn, wenn diese Sünde schon vergeben ist? Gar keinen. Weil die Sünde nicht schon im Voraus vergeben ist. Weil dieser Mann da mit seines Vaters Frau geschlafen hat, sprich mit der Schwiegermutter, oder vielleicht war es eine Stiefmutter. Dieser Mann hat gesündigt und ist offensichtlich nicht umgekehrt. Wäre seine Sünde schon im Voraus vergeben, dann macht diese gesamte Passage gar keinen Sinn, weil dann würde Paulus irgendwas rausholen oder was nachtragen, was durch das Opfer Jesu schon lange getilgt ist. Ist es aber offensichtlich nicht, weil Paulus bezeichnet die Situation für die Gemeinde als ein Sauerteig, der alles durchsäuert und sagt, ihr müsst diesen Sauerteig aus eurer Gemeinde rausschaffen. Dann gibt es noch eine Passage, 1. Korinther 11, ab 27. Welcher nun unwürdig von diesem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst und er esse von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welcher unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil ist entschlafen. Hier redet Paulus darüber, dass die Korinther betrunken zum Abendmahl gekommen sind und es unwürdig genommen haben. Und er sagt, die Konsequenz dieses falschen Verhaltens ist, dass viele krank sind und schwach und ein Teil ist sogar vorzeitig gestorben. Das ist also eine Konsequenz von Sünde in der Gemeinde. Wäre die Sünde schon vergeben, dürfte es auch keine Konsequenzen geben. Hätte es also keine Krankheit geben dürfen, keine Schwachheit und hätten Leute nicht vorzeitig sterben müssen. Aber die wahre biblische Lehre ist, dass sie sich unwürdig verhielten zum Abendmahl, dass das Sünde war und weil sie davon nicht umgekehrt sind, hatte diese Sünde Konsequenzen. Deshalb ist ein Punkt, warum mich das auch innerlich so umtreibt, wenn wir anfangen zu glauben, unsere zukünftigen Sünden sind bereits alle vergeben, dann bedeutet das, dass solche Dinge, die Paulus ja anmahnt, keinerlei Bedarf mehr haben, in Ordnung gebracht zu werden. Das bedeutet, wenn wir sündigen, dann bleibt Sünde so, wie sie ist. Wir glauben vielleicht, sie ist schon vergeben, aber die Dynamik und Kraft der Sünde nimmt zu, genauso wie Sauerteig einen Teig durchsäuert. Und deshalb würden genauso die Konsequenzen von Sünde in die Gemeinde kommen und das wäre sehr, sehr zerstörerisch. Also zusammenfassend, dass unsere zukünftigen Sünden vergeben sind, ist nicht wahr. Diese Lehre ist falsch. Und wir haben anhand dieser Schriftstellen, glaube ich, gesehen, dass diese Lehre an der Bibel nicht zu halten ist, weil es sonst gar keinen Sinn machen würde, dass Paulus in Gemeinden Zustände anspricht, wo gesündigt wird und sogar Folgen von Sünde nennt in der Gemeinde. Aussage 2. Ein gewisser Clark Witten, er ist Gründer und Pastor der Grace Church in Longwood in Florida, veröffentlicht auch sehr viel im Internet. Wir sollen kein Sündenbewusstsein mehr haben. Es ist tatsächlich so, dass diese Hypergrace-Lehrer Leute so bezeichnen, Leute, die sich nicht gut fühlen, wenn sie gesündigt haben, die sagen, ich muss dafür um Vergebung bitten, ich kann das nicht einfach so ignorieren oder so tun, als gäbe es das nicht, bezeichnen diese Lehrer als Leute, die noch im Sündenmanagement sind. Aussage von ihm, wir sollen kein Sündenbewusstsein mehr haben. Und da lese ich uns was vor, aus einem seiner Lehrer. Es kommt eine große Erweckung auf den Leib Christi zu, die erbitterten Widerstand vom gesetzlichen Establishment erfahren wird, welches so viel in das Jüngerschaftsmodell des Sündenmanagements investiert hat. Aber sie wird mit Freude und großer Begeisterung von der Masse angenommen werden, die zutiefst unerfüllt, geistlich gequält und des Spiels der Gläubigen überdrüssig ist. Und das ist die Mehrheit der protestantischen Kirche. Also hier erkennen wir auch schon, das zeige ich nachher noch klarer, die Aggressivität ihrer Rhetorik. Also all die Glaubensväter, die vor ihm gelebt haben, Leute wie Spurgeon, Leute wie Oswald Chambers, Leute wie Derek Prince, die haben alle in ein Jüngerschaftsmodell investiert, was noch im Sündenmanagement ist. Und er hat jetzt die Offenbarung, dass eine Erweckung kommt, die das alles vom Tisch fegen wird und alle werden freudig diese neue Lehre annehmen. Da lese ich uns mal was aus 2. Korinther 12, 20. Da sagt Paulus, ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als solche finde, wie ich will. Und dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt. Dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzüchteleien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, Unordnungen da sind. Dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich vor euch demütigt und ich über viele trauern muss, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben über die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend, denen, die vorher gesündigt haben und allen übrigen, dass, wenn ich wiederkomme, ich sie nicht schonen werde. Wie könnte Paulus das schreiben, wenn wir kein Sündenbewusstsein mehr haben sollen? Es macht absolut gar keinen Sinn, was uns zeigt, dass diese Aussage falsch ist, weil Paulus spricht hier Sünde an und sagt, sinngemäß bringt das in Ordnung, weil es kann sein, wenn ich komme, dann muss ich bei euch Dinge tun, die ich nicht will und die ihr auch nicht wollt. Und ich gehe davon aus, dass er das in Ordnung bringt und nennt das, worum es geht. Es ist eindeutig an die Gemeinde geschrieben und nicht an Ungläubige. Und damit bezeichnet Paulus eindeutig, es wurde gesündigt, Unzucht, Unreinheit und so weiter. Und ihr habt nicht Buße getan. Also das ist das absolute Gegenteil dieser Aussage. Wir sollen gar kein Sündenbewusstsein mehr haben. Andere Stelle, Jakobus 5, 14, sehr bekannt, weil es darum geht, dass man die Ältesten rufen kann, wenn man krank ist. Und dann steht, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten, ihn mit Öl salben im Namen des Herrn und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist eine weitere Stelle, die Krankheit und Sünde in Zusammenhang stellt und wo das Wort eindeutig sagt, wir bekennen einander unsere Sünden, damit wir geheilt werden. Und wenn hier steht, betet füreinander, dann ist auch wieder klar, das geht hier nicht um Ungläubige, sondern um Gläubige. Also dem Kranken wird in dem Zeitpunkt vergeben, wo er von Sünde umkehrt, wo er Buße tut. Wenn also unsere Sünde schon zukünftig vergeben wäre oder wir gar kein Bewusstsein mehr haben sollten für Sünde, was machen diese Verse dann für einen Sinn? Dann hätte Sünde keine Auswirkung auf uns und wir würden nicht krank werden und die Bibel würde uns nicht klar dazu aufrufen, für Dinge um Vergebung zu bitten. Noch eine Schriftstelle zur Aussage, wir sollen kein Sündenbewusstsein mehr haben. Hebräer 10, 1. Lasst uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Bitte? Hebräer 12, 1. Okay, das ist eine falsche Stelle, Entschuldigung. Also diese Stelle sagt, wir sollen die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude die Willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Darauf aufbauend eine Aussage von Ryan Rufus. Dieser Mann war Pastor der City Church International, einer Gemeinde in Hongkong, und hat eine Menge Bücher über die reine Gnade geschrieben und einen Dienst gegründet, der sich New Nature Ministries nennt. In Asien ein sehr bekannter Mann. Wir brauchen nicht unsere Sünden zu bekennen. Das ist eine Kernaussage von ihm. Ich lese einige Zitate von ihm. Viele Christen fühlen sich ungerecht, schmutzig und unheilig, wenn sie sündigen. Sie fühlen sich so, als hätten sie Gott verraten und als ob Gott keinen Gefallen mehr an ihnen hätte. Sie haben das Gefühl, etwas tun zu müssen. Also treibt die Schuld sie dazu an, etwas zu tun, um die Sünde loszuwerden oder von der Sünde loszukommen. Diese Schuld möchte sie dann dahin führen, loszukommen. Also sagen sie: Gott, ich muss meine Sünde bekennen, ich muss Buße für all diese schrecklichen Dinge tun und von diesen Sünden gereinigt werden. Ich muss versprechen, dass ich diese Sünde nie mehr tun werde. Ich möchte Sie wissen lassen, dass es im neuen Bund für Gläubige des neuen Bundes keine Schriftstelle gibt, die Ihnen vorschreibt, Sie müssten ständig Ihre Sünden bekennen und vor allem Ihre Sünden um Vergebung bitten. Ich will euch damit zeigen, wie dreist diese Leute lügen und wie ich ja schon gebetsmühlenartig seit 20 Jahren immer wieder meinen Predigten sage: Lest das Wort. Dann wirst du diese Aussage lesen und wie bitte? Keine Bibelstelle sagt, ich soll meine Sünde bekennen. Klack, 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 klack. Drei Bibelstellen, die das sagen. Wenn ich nicht Bibel lese und höre diesen Leuten zu, dann tut das sehr gut. Sei nicht mehr schlecht drauf, fühl dich nicht mies. Jesus hat alles bezahlt. Er hat ja gerufen, es ist vollbracht. Sei nicht so dumm wie die anderen, immer unter Verdammnis zu sein. Du kannst dich ab jetzt gut fühlen, weil Jesus hat alles gemacht. Das ist die Botschaft dieser Leute und die füllt Kirchen mit 10.000, 12.000 Menschen. Und er lässt sich hinreißen, diese Aussage zu treffen, dass das nirgendwo in der Bibel steht, dass man seine Sünden bekennen soll. Und dann sagt er: Warum sollen wir das nicht tun? Brauchen wir das nicht tun? Weil sich bereits ein Opfer für alle Zeit, für all ihre Sünden, um jede einzelne ihrer Sünden gekümmert hat. Es ist wahr, dass Jesus für alle unsere Sünden bezahlt hat. Und er hat dieses Opfer gebracht. Aber die Vergebung für unsere zukünftigen Sünden sind deshalb noch nicht in unserem Leben. Wir haben Vergebung für zukünftige Sünden noch nicht empfangen. Die Bibel legt sich da ganz klar fest. Dann sagt er weiter: Wir sind nicht dazu berufen, unsere Sünden zu bekennen. Wir sind dazu berufen, unsere Gerechtigkeit in Christus zu bekennen. Diese Aussage sagt, dass eine das andere ausschließt. Ich bin der Meinung, beides ist möglich. Ich kann sowohl meine Sünde bekennen, als auch meine Gerechtigkeit in Christus. Das Bekennen von Sünde bedeutet nicht, dass wir Gott etwas über unsere Sünde erzählen, sondern es bedeutet, dass wir Sündhaftes über unseren Gott erzählen. Und dann schreibt er weiter: Als ein von neuem geborener Gläubiger des neuen Bundes hinzugehen und um Vergebung zu bitten, nachdem man gesündigt hat, ist eine Sünde. Es ist die Sünde des Unglaubens. Sie glauben nicht an das vollendete Werk des Kreuzes. Sie versuchen etwas zu tun und merken nicht, dass es schon getan wurde. Deshalb werde ich ganz genau den Begriff definieren, was ist das vollendete Werk Christi? Weil das diese Lehrer missbrauchen. Also er geht so weit, dass er sagt, wenn du für etwas um Vergebung bittest, das ist dann Sünde. Wenn man versucht, eine Logik aufzubauen innerhalb dieser Irrlehre, dann würde ich sagen, wo ist das Problem? Weil die ist auch sowieso schon vergeben. Also es ist immer hilfreich, bei falschen Lehren die Logik zu Ende zu denken, dieser falschen Lehre. Damit wird es manchmal offenbarer. Wenn er also sagt, du brauchst kein Sündenbewusstsein mehr und alle zukünftigen Sünden sind dir vergeben, wo ist dann das Problem, dass wenn ich um Vergebung bitte und das eine Sünde ist, wo ist das Problem dieser Sünde? Weil die ist er dann hoffentlich auch schon vergeben. Und so wird also offenbar, dass Irrlehren keine schlüssige Logik haben. Das hat einfach nur das Wort. Wie Derek Bons so schön gesagt hat, die Bibel ist das logischste Buch der Welt. Es geht weiter. Er leitet dann dazu an, dass man eben beten soll: Vater, ich danke dir, dass sich sogar um diese Sünde bereits gekümmert wurde und dass ich immer noch vollkommen gerecht bin. Ich denke, das kann man beten, nachdem man um Vergebung gebeten hat. Und das ist in dem Moment keine falsche Aussage. Und dann noch ein Beispiel. Sie mögen gesündigt haben, fühlen sich ein bisschen schuldig und möchten Gott sagen, dass es ihnen leid tut und jetzt um Vergebung bitten. Das Herzensanliegen ist nicht falsch. Das Herz liegt richtig. Aber die volle Offenbarung des vollendeten Werkes am Kreuz ist nicht in ihrem Herzen. Jetzt wird's gefährlich. Also er unterstellt, dass jeder wiedergeborene Gläubige, der das Gefühl hat, ich muss für Sünde Buße tun, ich muss von Dingen umkehren, vom Herzen her schon irgendwie richtig liegt, aber gleichzeitig dieses Gefühl der Beweis ist, dass du keine Offenbarung hast über das Kreuz. Und das finde ich hochgradig gefährlich. Es ist in Ordnung zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich wollte das nicht tun. Das ist kein Wesensteil meiner neuen Schöpfung. Aber weißt du was, Gott? Ich werde mich deswegen nicht kränklich, selbstbezogen, traurig und schuldig fühlen. Denn das möchtest du nicht. Du möchtest, dass ich meinen Kopf aufrichte, in den Heiligen Geist komme und in ihm bleibe. Danke für das kostenlose Geschenk der Gerechtigkeit und der totalen Vergebung. Und ich richte meine Augen auf Jesus, der mir alle meine Sünden vergeben hat. Ich danke dir, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bin. Hier ist also wieder diese starke Vermischung von Wahrheit und Lüge. Wir können dem Herrn danken für die Vergebung und wir können aus ganzem Herzen sagen, danke, dass ich die Gerechtigkeit in Christus bin. Das können wir sagen. Und dann ist das für mich auch irgendwo Haarspalterei. Wo ist der Unterschied zu sagen, bitte Herr, vergib mir oder es tut mir leid? Also er sagt, wir sollen nicht um Vergebung bitten, aber wir können Gott sagen, es tut mir leid. Also das finde ich dann irgendwie gesetzlich, obwohl sie sehr viel über Gnade reden. Also zu sagen, bitte vergib mir, Jesus, ist eine Sünde. Aber zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich wollte das nicht, das ist in Ordnung. Also an der Stelle finde ich es dann irgendwie sehr schräg. Es bleibt, was ich im Kern festhalten möchte, die Aussage, dass wir Sünde nicht mehr bekennen brauchen, ist falsch, ist eine Irrlehre, weil die Bibel ganz klar etwas anderes sagt. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Also Gott vergibt unsere Sünden, die wir bekannt haben. Alle unsere Schuld ist vergeben in dem Moment, wo wir von Neuem geboren wurden und umgekehrt sind zu Jesus. Wenn wir dann, nachdem wir von Neuem geboren sind und Kinder Gottes sind und in Anspruch nehmen können, ich bin gerecht in Jesus. Der Herr hat mich vor sich hingestellt, heilig, tadellos und gerecht. Das darf und das muss ich im Glauben annehmen. Dann passiert es, dass wir sündigen. Und dann will die Bibel, dass wir mit dieser Sünde so umgehen, wie es die Bibel sagt. Und das schauen wir uns noch detaillierter an. Seine Aussage, wir sollen auf Jesus schauen, ja, sollen wir tun. Aber stimmt es, dass wir nicht um Vergebung bitten sollen? Nein. Jetzt ist, denke ich, schon vielen von euch diese Schriftstelle in den Sinn gekommen aus 1. Johannes 1,9. Zum Thema, wir sollen nicht um Vergebung bitten, muss uns einfach 1. Johannes 1,9 einfallen. Was steht da? Reinigt von aller Sünde und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Genau. Da gibt es einen gewissen Andrew Farley und das lernen auch Leute wie ein gewisser André van der Merwe oder Joseph Prince aus Singapur oder Chuck Crisco. Das sind alles Leute, die diese Gnadenlehre lehren. Die sagen, diese Aussage aus 1. Johannes 1,9 ist nicht an die Gläubigen gerichtet, sondern an ungläubige Gnostiker. Da müssen wir jetzt erklären, was Gnostiker sind, ne? Genau. Ich weiß, das ist ein bisschen theologische Theorie, aber wir brauchen das. Und Ich befürchte, dass das Thema uns in unserem Land noch sehr beschäftigen wird. Und wie gesagt, ich war erst vor kurzem in einer Gemeinde, wo Menschen aufgrund dieser Lehre aus einer Gemeinde ausgetreten sind. Gnostizismus, was ist das? Dass wir das versuchen zu definieren, lese ich uns vor, habe ich im Internet nachgeschaut. Das Prinzip des Gnostizismus widerspricht dem, was es heißt, ein Christ zu sein. Obwohl manche Formen des Gnostizismus behaupten, christlich zu sein, ist das tatsächlich nicht der Fall. Gnostizismus war vielleicht die gefährlichste Irrlehre, die die frühe Kirche während der ersten drei Jahrhunderte bedrohte. Durch Philosophen wie Plato beeinflusst, basiert Gnostizismus auf zwei falschen Prämissen. Erstens, es wird Dualismus in Bezug auf Geist und Materie unterstützt. Gnostiker behaupten, Materie ist grundsätzlich böse und der Geist ist grundsätzlich gut. Als Resultat dieser Annahme glauben Gnostiker, dass alles, was im Körper getan wird, sogar die gröbste Sünde, keine Bedeutung hat, weil das wahre Leben nur im geistlichen Dasein existiert. Zweitens behaupten Gnostiker, über ein höheres Wissen, eine höhere Wahrheit zu verfügen, die nur wenigen zur Verfügung steht. Das Wort kommt aus dem altgriechischen Wort Gnosis und bedeutet Erkenntnis oder Kenntnis. Gnostiker behaupten, eine höhere Erkenntnis zu besitzen, nicht durch die Bibel, sondern durch eine mystische höhere Existenz. Sie sehen sich als privilegierte Gruppe an, die allen anderen aufgrund ihres hohen und tiefen Wissens von Gott überlegen ist. Also Gnostiker beanspruchen für sich, eine höhere Erkenntnis zu haben von einem höheren Wesen. Und sie trennen Materie und Geist in der Form voneinander, dass Materie böse ist und Geist ist gut. Und deshalb, egal was man tut, hat es alles gar keine Bedeutung, weil nur das, was der Geist darstellt, Bedeutung hat. Und es gab tatsächlich die Gnostiker in der ersten Zeit, nach der ersten Gemeinde. Aber, das habe ich nachrecherchiert, ich lese nochmal ein Zitat von diesem Andrew Farley. Aber das steht symbolisch auch für die anderen Gnadenlehrer, die lernen das auch. In seiner einleitenden Aussage korrigiert Johannes keine Gläubigen. Er wendet sich an Gnostiker, die die frühe Gemeinde unterwandert hatten und falsche Lehren verbreiteten. Vers 9 ist ein Rezept für Ungläubige, die vom Gruppendruck durch die Gnostiker beeinflusst waren und jetzt behaupten, sündlos und perfekt zu sein. Im Wesentlichen fragt Johannes, wärt ihr bereit, eure Meinung zu ändern, statt zu behaupten, ohne Sünde zu sein? Statt zu behaupten, ihr hättet nie gesündigt, wie wäre es, mit Gott übereinzustimmen? Er lädt die Gnostiker ein, ihren Standpunkt zu überdenken. Wenn sie ihre Sündhaftigkeit zugeben, kann Gott ein rettendes Werk in ihrem Leben tun. Also hier die Kernaussage, 1. Johannes 1,9, dass wir unsere Sünden bekennen sollen und dass er uns dann unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diese Aussage ist nicht an Gläubige. Das behaupten diese Leute. Und das möchte ich uns zeigen anhand des Anfangs vom 1. Johannesbrief. Ist diese Aussage an Gläubige oder an Ungläubige? Das ist die Frage. Kleiner Einschub. Ich habe verschiedene Dinge gelesen und eben auch schon Kontakt gehabt mit Leuten in anderen Gemeinden, die angefangen haben, diese Lehren zu glauben. Und kurioserweise könntet ihr alle, wie aus der Pistole geschossen, sagen, 1. Johannes 1,9 ist ein Gnostiker. Also immer wenn es darum geht, Sünde braucht man nicht bekennen, alles Zukünftige ist vergeben. Wenn du noch über Sünde nachdenkst, dann bist du im Sündenmanagement. Und dann irgendeiner argumentiert, aber Moment mal, 1. Johannes 1,9 sagt das ganz klar. Und das geht nicht um die Vergangenheit oder um die Bekehrung. Das geht um eine Verlaufsform. Das ist ein Gnostiker. Also das wissen Anhänger dieser Lehre irgendwie alle. Jetzt habe ich mal den 1. Johannesbrief ganz genau angeschaut, Wort für Wort. Und da will ich uns etwas zeigen. Es geht los, 1. Kapitel ab Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus. Ist das eine Anrede an Gläubige oder an Ungläubige? Können Gläubige diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus haben? Nein. Ungläubige. Ausgeschlossen. Er beginnt damit, dass er sagt, wir haben das lebendige Wort betastet. Er redet von Jesus. Und er sagt, wir haben ihn betastet und das verkündigen wir euch, dass wir und ihr Gemeinschaft haben mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist ganz klar nur an Gläubige. Dann redet er weiter über diese bekannte Passage, dass wir Gemeinschaft miteinander haben durch das Blut seines Sohnes. Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das ist absolut und exklusiv für Gläubige, für niemand anders. Deshalb kann dann nicht plötzlich der Vers 9 an Ungläubige sein. Dann gibt es noch zwei weitere Passagen. Hier nochmal unten dann in Gelb diese Betonung auf die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Und es kann nur ein wiedergeborener Mensch Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn. Wenn das Ungläubige auch könnten, hätte Jesus nicht sterben müssen. Dann haben wir hier eine Passage, 1. Johannes 2, Abvers 18. Ich habe ja ganz bewusst die Anreden in zwei verschiedenen Farben dargestellt, in grün und in rot, um uns zu zeigen, wie präzise Johannes in seinem Brief Gläubige und Ungläubige unterscheidet. Also 1. Johannes 2, 18. Könnt ihr auch in eurer eigenen Bibel nachschauen. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und lass uns mal diesen Text nur unter dem Gedanke lesen, Unterscheidung Gläubige, Ungläubige. Es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und habt alle das Wissen. Eine weitere Passage, die die starke Unterscheidung zeigt im 1. Johannesbrief. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ganz klar an die Gläubigen. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also eine klare Unterscheidung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Insofern ist es ausgeschlossen, dass der Vers aus 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Allein von der grammatikalischen Logik her kann dieser Vers nicht ein Ungläubiger sein. Ausgeschlossen. Hinzu kommt, da habe ich mich belesen, dass zur Zeit der Entstehung des 1. Johannesbriefes die Lehre der Gnostiker noch nicht bekannt war. Insofern ist es eine dreiste Lüge und eine dreiste Behauptung, die tausende Christen einfach übernehmen. Das ist an die Gnostiker geschrieben. Das will ich euch gerne vorlesen. Die meisten Gelehrten sind sich darüber einig, dass der Gnostizismus bis zum 2. Jahrhundert nach Christus noch nicht einmal existierte. Also mit anderen Worten, nachdem 1. Johannes geschrieben wurde. Allenfalls waren es die ersten Anfänge des Gnostizismus, die angegangen wurden und nicht ein klar definiertes oder voll entfaltetes irrgläubisches System. Dann von der New Bible Kommentar. Also in englischer Bibelkommentar ins Deutsche übersetzt. Es herrscht ein Streit darüber, wie der frühe Gnostizismus in Erscheinung trat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es viel später war als zur Zeit der Niederschrift dieses Briefes. Aber er kam nicht aus dem Nichts heraus. Viele der Lehren, die später in die voll entwickelten gnostischen Systeme integriert wurden, waren im ersten Jahrhundert im Umlauf. Also mögen einige der Ideen schon vorhanden gewesen sein. Aber es ist falsch, im Hinblick auf 1. Johannes von dem gnostischen Hintergrund zu sprechen. Und es ist mit großer Sicherheit falsch zu sagen, dass Johannes hier zu Gnostikern sprach. Dann noch eine Erklärung, das ist ein Bibelkommentar von Robert J. Attlee, ins Deutsche übersetzt, zum 1. Johannes 1,9 zu dem Wort bekennen. Dies ist ein zusammengesetzter griechischer Begriff aus sprechen und dasselbe. Gläubige stimmen kontinuierlich mit Gott überein, dass sie seine Heiligkeit verletzt haben. Es ist die Gegenwartsform, die eine fortwährende Handlung beinhaltet. Das Bekenntnis bedeutet ein spezifisches Benennen von Sünde, ein öffentliches Geständnis von Sünden, eine Abkehr von spezifischen Sünden. Der 1. Johannesbrief braucht diesen Begriff recht häufig. Der Tod Jesu als das Mittel zur Vergebung, aber die sündhafte Menschheit muss darauf reagieren und nicht aufhören, im Glauben darauf zu reagieren, um errettet zu sein. Ein weiterer Bibelkommentar von einem gewissen Herrn Kruse zum 1. Johannesbrief. Der Autor stellt eine Situation dar, in der die Menschen ihre Sünden in einer fortwährenden Weise eingestehen. Er porträtiert ein authentisches christliches Leben so, dass es ein ehrliches und beständiges Eingeständnis der eigenen Sünden mit einschließt. Laut A.T. Robertson, einem Experten des Griechischen, sagt der Text buchstäblich, wenn wir immer wieder bekennen. Und dieser Vers beschreibt einfach einen Teil unserer innigen Beziehung zu Gott und nicht etwas, was wir aus Verdammnis oder Gesetzlichkeit oder Kritiksucht heraus tun, sondern das bedeutet Freiheit und Freude, weil wir unseren himmlischen Vater lieben und ihm nicht wehtun wollen und weil wir darauf achten, dass wir nicht wollen, dass etwas zwischen uns und Gott kommt. Und ich denke an der Stelle, um dort wirklich Klarheit zu haben für uns, was ganz genau ist in dem Moment, wo wir als wiedergeborene Gläubige, die Jesus lieben und die ihm nachfolgen, gesündigt haben? Würde in dem Moment Jesus wiederkommen, bin ich dann errettet oder nicht? Und weil über diese Frage Unklarheit herrscht, können solche Lehren auch landen und werden solche Lehren angenommen. Deshalb will ich das präzise erklären, wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind unsere Namen eingeschrieben im Buch des Lebens. Und wir beten im Glauben und voller Überzeugung, wir sind die Gerechtigkeit in Christus. Und wir sind vollkommen rein. Und er hat für alles bezahlt. Und dann sündige ich. Und die Frage ist, bin ich dann in dem Moment nicht mehr errettet oder doch noch? Und es gibt Gemeindedenominationen, wo die Leute in Angst leben und wo das auch so gelehrt wird, das ist mir erst jetzt in Rumänien wieder begegnet, wenn du gesündigt hast abends und du hast nicht Buße getan und du schläfst ein und in der Nacht kommt der Herr, dann bist du verloren. Das ist Verdammnis. Es ist also nicht so, dass im Himmel einer am Buch des Lebens steht, der 10-mal am Tag mit dem Killer unseren Namen raus und reinschreibt. Paul Müller errettet, eingetragen. Paul Müller hat gelogen, raus. Paul Müller ist umgekehrt, wieder rein. Paul Müller hat was Schlechtes gedacht, raus. Paul Müller hat um Vergebung gebeten, wieder rein. So ist es nicht. Ich biete euch eine Auslegung an, weil es gibt dafür letzten Endes keine komplette Lösung, weil es ein Geheimnis ist. Also wir sind von Neuem geboren, wir lieben den Herrn, alle unsere Schuld ist vergeben und wir können und sollen sagen, ich bin die Gerechtigkeit in Christus. Und er hat mich vor sich hingestellt, tadellos. Wenn das unklar ist, dann kämpfe um diese Tatsachen und glaube das. Jetzt habe ich gesündigt und noch nicht um Vergebung gebeten. Ich bin genauso errettet und an dieser Tatsache, an diesem Stand in Christus ändert sich gar nichts. Warum sagt die Bibel, ich soll um Vergebung bitten? Weil das auf der Ebene ist von meiner Beziehung zu Jesus. Weil eine Sünde diese Beziehung beeinträchtigt. Und ich glaube, man kann es sehr gut verdeutlichen an dem Beispiel von uns zu unseren Kindern. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich denke, mein Sohn ist erwachsen genug. In seiner Jugendzeit gab es mal eine Aktion, da waren unsere Söhne ja freudische Fußballer und die mussten mal im Hof ganz sauer Fußball spielen und haben, weil sie unheimlich Kraft hatten, eine Schuppentür von mir zerschossen, die nagelneu war. Also die hatte ich selber gebaut, mit viel Mühe und viel Zeit und die war gerade schön fertig. Schöne gehobelte Bretter, geschraubt und Angeln ran und eine Drückergarnitur und nur. Und dann haben die Jungs die Tür als Tor außer Korn und dann fehlte von dem letzten Brett ein halber Meter. Es war weg. Erstmal von der Beinkraft her beeindruckend. Und das war einfach für mich richtig mies. Ich habe mich da richtig geärgert, weil die Tür war keine Woche alt. Aber ich denke, es kennen viele Eltern. Man kauft was Neues, gibt es einen ersten Kratzer und dann geht's wieder. Ne? Gut. Und in dem Moment gab es ein Problem zwischen mir und meinem Sohn oder zwischen meinem Sohn und mir. Das hat an der Tatsache, dass es mein Sohn ist, dass ich den von Herzen lieb habe, überhaupt nichts geändert. Gleichwohl brauchte das eine Klärung. Und ich würde das als Vater sehr komisch finden, wenn mein Sohn gesagt hätte, ist schon vergeben, kein Problem. Ich bin die Gerechtigkeit in Christus. Was willst du? Ich soll ja gar nicht mehr an Sünde denken. Ich denke, an dem Beispiel wird deutlich, wir gehören dem Herrn. Unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Jesus hat bezahlt. Ein für alle Mal. Sein Werk ist vollkommen. Aber wir sündigen. Und das beeinträchtigt unsere Beziehung. Und der Herr möchte nicht, dass was zwischen uns steht. Und das nicht, weil es ihm schadet, sondern uns. Würden wir das nicht klären, dann setzt Gericht ein über Sünde. Und ich habe hier ein schönes Buch geschenkt bekommen in Rumänien. Das ist von 1950. Von Oswald Chambers. Und ich lese uns noch einmal was, was Leute, die vor 100 Jahren gelebt haben, über Sünde geschrieben haben. Und was heute darüber gelehrt wird. Also, wir bitten den Herrn um Vergebung, nicht unter Verdammnis stehend oder unsicher, ob er uns überhaupt noch will oder ob wir jetzt nicht mehr errettet sind. Wir sind gerettet. Und wir bitten um Vergebung, damit unsere Beziehung in Ordnung kommt. Genauso wie wenn unsere Kinder was verzapft haben, das sehr gesund ist, das zu lernen zu sagen, oh bitte entschuldige, das tut mir leid. Das wollte ich nicht, bitte vergib mir. Und dann ist alles wieder gut. Also zu keiner Zeit war ich nicht mehr der Vater meines Sohnes. Zu keiner Zeit habe ich gedacht, das ist jetzt nicht mehr mein Sohn. Dieser Fakt, wir gehören dem Herrn, das ist eine Tatsache und die steht. Und wir bitten um Vergebung auf der Ebene der Beziehung zu Jesus. Und wenn wir das nicht tun, wird diese Beziehung Schaden nehmen. Nicht heute oder morgen oder übermorgen. Aber wenn wir nicht mal um Vergebung bitten, dann wird die Beziehung in einem Jahr ganz anders sein als heute. Also, wir müssen nicht kontinuierlich um Dinge um Vergebung bitten, um errettet zu bleiben. Im längsten, im fernsten Sinne ja, aber im vordergründigen Sinne nein. Sondern unsere Vergebung oder unser um Vergebung bitten und Vergebung empfangen ist auf der Ebene der Freundschaft oder der Familie Gottes, in der wir sind. Und die Atmosphäre ist Annahme und Liebe. Also es geht nicht darum, ob wir an einem Tag errettet sind und am nächsten nicht, sondern um unsere Beziehung zum Herrn. Das schreibt auch oder lehrt ein Bibellehrer, der heißt Colin Day. Die Vergebung ist beziehungsorientiert und nicht juristisch. Sie hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, mit unserer Erfahrung gereinigt zu sein und im Gegensatz zu unserem allgemeinen Stand vor Gott Vergebung zu haben. Ich hoffe, dass es so ungefähr deutlich wird, dieses Geheimnis im Wort. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung und doch merken wir im Alltag, dass wir das an manchen Stellen irgendwie noch nicht ganz sind. Und trotzdem haben wir diesen Stand in Jesus. dann ist es leider, also hier nochmal zusammengefasst, meine Taufe zum Thema 1. Johannesbrief. An wen ist dieser Vers? Ganz klar an Gläubige, weil der Johannesbrief ganz klar die Gläubigen und Ungläubigen auch unterscheidet. Und es ist nicht wahr, ist, dass zu dieser Zeit die gnostische Lehre schon entwickelt war. Dann kommen wir zu einem weiteren Phänomen, die doch sehr aggressive Rhetorik dieser Gnadenlehrer. Und das habe ich eben schon erleben müssen in einer Gemeinde, wo wir gedient haben, wie dann Leute, die diese Lehren annehmen und verinnerlichen, umgehen mit ihren Pastoren und Ältesten. Also ich lese uns hier Zitate von einem dieser Gnadenlehrer. Gnadenhasser sind die Gesetzlichen, die versuchen, Menschen durch einen Geist der Hexerei einzuschüchtern, zu manipulieren und zu dominieren. Der religiöse Geist in ihnen möchte alle gemäß ihrer eigenen Gebundenheit gleich machen und anpassen. Sie sind Papageien und Marionetten, keine Stimmen mehr für Gott, sondern Echos, die nicht mehr Gott nacheifern, sondern Gelegenheiten für Positionen und Prestige. Sie sind geklont, um in derselben Weise zu handeln, sich zu kleiden und in demselben religiösen Tonfall zu sprechen. Sie wissen, dass dort, wo alle gleich aussehen, mit Sicherheit ein religiöser Geist am Werk ist. Wenn Sie versuchen, in der Gnade Gottes zu leben, garantiere ich Ihnen, dass Satan Ihnen seine Agenten über den Weg schickt, um zu versuchen, Sie einzuschüchtern und Ihnen zu verstehen zu geben, dass Sie nicht in der Weise leben sollten, wie Sie es tun und dass Ihre Freiheit keine Freiheit, sondern Zügellosigkeit ist. Wenn Sie sowas noch nie erlebt haben, dann liegt das möglicherweise daran, dass Sie noch niemals in der Gnade gelebt haben. Wow. Also das Phänomen dieser Hyperquest-Lehrer ist, dass sie massiv über Gnade reden, aber ihr Benehmen darin ist extremst verurteilend und ungnädig allem anderen gegenüber, die ihre Lehre nicht annehmen. Und das ist mir bisher bei Irrlehrern, die so durchs Land kommen und gingen, noch nie begegnet. Dass jemand mit so einer Breitseite ausholt gegen alles, was die eigene Lehre oder Predigt nicht annimmt. Bis dorthin, dass er sich hier zu dieser Aussage hinreißen lässt. Also wenn du noch nie Agenten über den Weg geschickt bekommen hast vom Satan, die dich wieder in der Verdammnis ziehen wollen, dann hast du noch nie was von Gnade verstanden. Das ist ungeheuerlich. Und Dr. Michael Brown schreibt darüber, dass ja jemand, der seine Lehre nicht annimmt von diesem Ryan Rufus, ist also dann offensichtlich jemand, der ein Gnadenhasser ist und ein Geist der Hexerei hat und nur andere einschüchtern, manipulieren und dominieren will und einen religiösen Geist hat und alle anderen mit der eigenen Gebundenheit gleich machen will. Das ist erstaunlich für jemanden, der so viel über Gnade lehrt, so ungnädig mit allen umzugehen, die seine Lehre nicht annehmen und massive Unterstellungen. Auch dieser Clark Witten hat dort Dinge dazu zu sagen, Zitat, die Steine werfenden Gesetzesfanatiker, die die modernen christlichen Kirchen füllen und die pharisäerhaften Prediger hervorbringen, denen sie jeden Sonntag zuhören, scheinen noch dämlicher zu sein als die Pharisäer an den Tagen Jesu. Die sind wenigstens weggegangen, ohne ein Wort zu sagen und hatten genug Gespür, ihre Münder zu halten. Was mehr ist als das, was man von den engherzigen Pharisäern unserer Tage sagen kann. Also dieser Clark Witten bezeichnet Prediger, die über Sünde lehren und die zur Umkehr aufrufen, als Pharisäer, die noch dümmer sind als die zur Zeit Jesu und engherzig sind und Sonntag für Sonntag Menschen unter Gesetz oder Verdammnis halten wollen. Worte, die dort verwendet werden, sind Paragraphenreiter, werkgerecht, Gnadenhasser, Menschen einschüchtern, unter Hexerei bringen, manipulieren, dominieren. Dann noch eine Aussage aus diesem Buch Pure Grace von Ryan Rufus. Das gesetzliche Christentum befindet sich in Vollzeit im Sündenmanagement und versorgt in dieser Aufgabe jämmerlich. Während Sündenmanagement lukrativ sein mag, ist es jedoch vollkommen ineffektiv. Das bedeutet, wenn sie gegen Sünde predigen und lehren, genauso wie Jesus und alle Schreiber des Neuen Testaments, Einschub von Michael Brown, Wenn sie Menschen in praktischer Weise helfen, Sünden zu überwinden, wenn sie durch das Evangelium zu einer Veränderung des Verhaltens ermutigen, dann sind sie ein Gesetzesfanatiker und im Sündenmanagement. Also dieser Ryan Rufus sagt, diese Lehrer sind im Sündenmanagement und die werden ein blaues Wunder erleben, weil die Gnadenlehre wird sich durchsetzen. Und die Gnadenlehrer gehen so weit, dass sie sagen, wenn dein Leiter noch über Sünde redet, wenn du in einer Gemeinde bist, wo man dich auffordert, über Dinge Buße zu tun, dann musst du diese Gemeinde verlassen, weil du bist unter Gesetz und Hexerei und du bist dadurch in einer Position, wo du die Gnade nicht erfahren kannst. Hier wird es dann ganz konkret. Und noch voriges Jahr, als ich mich mit diesen Lehren beschäftigt habe, habe ich nicht für möglich gehalten, dass Leute das wirklich glauben. Aber als wir dieses Jahr in einer anderen Gemeinde gedient haben, las ich Briefe von Leuten, die aus einer Gemeinde ausgetreten sind, mit genau diesen Argumenten. Wir lassen uns nicht mal länger entmutigen und knechten von euch. Wir haben die Freiheit erkannt und deshalb gehen wir aus der Gemeinde. Also das finde ich hochgradig bedenklich. Deshalb will ich auch den Namen dieser Leute nennen, weil es wirklich so weit geht, dass sie alle anderen unter diesen Generalverdacht stellen und alle, die nicht von ihrer Gnadenbotschaft befreit wurden, pauschal geistliche Leiter sind, die Menschen unter Zauberei und unter Hexerei bringen und die Menschen in Gefangenschaft und in Knechtschaft halten wollen. Das halte ich für sehr, sehr problematisch. Ein weiterer Bibellehrer, ich denke, den Namen, der ist bekannter, Andrew Womack. Ich denke, auch Andrew Womack ist jemand, der sehr, sehr gute Dinge sagt, aber eben auch Dinge, wo es einen die Schuhe auszieht. Und einmal mehr der Aufruf, wenn wir Lehren hören oder Bücher lesen, dass wir das abgleichen mit dem geschriebenen Wort Gottes. Also kurz, Person Andrew Womack, amerikanischer TV-Evangelist, hat einen eigenen Fernsehsender und bezeichnet sich selber auch als Heiler, hat Andrew Womack Ministries gegründet und betreibt dieses Charis Bible College, was in verschiedenen Ländern dann auch Bibelschulen mit seiner Lehre durchführt. Andrew Womack lehrt ganz viel über die neue Identität in Christus, was bis zu einem gewissen Punkt biblisch ist und dann irgendwann auch das übertrieben wird und in Unwahrheit und Lüge kommt, wie diese Aussage von ihm. Jesus hat in den letzten 2000 Jahren keinen einzigen Menschen gerettet, geheilt, befreit oder zum Erfolg geholfen. Das, wofür Gott vor 2000 Jahren gesorgt hat, ist jetzt Wirklichkeit, wenn es sich mit Glauben verbindet. Der Glaube ergreift von dem Besitz, was Gott bereits zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht sagst du, das sind ja irgendwie Feinheiten, interessiert mich nicht so sehr. Diese Feinheit ist eben dahingehend entscheidend. Wenn es wahr wäre, dass Jesus in den letzten 2000 Jahren keinen einzigen Menschen gerettet oder geheilt oder befreit hat, weil das alles damals geschehen ist und wir heute nur noch annehmen müssen, dann bedeutet es also im Klartext, ein Mensch kommt zu Gott durch das im Glauben annehmen. Das ist ein logischer Schluss. Dann hätte aber Jesus und Petrus nicht predigen müssen, kehrt um und tut Buße und glaubt an das Evangelium, sondern nehmt an, was ich schon getan habe. Aber Petrus hat das nicht gesagt. Petrus hat den Apostel nicht gesagt, nehmt an, was Jesus getan hat, sondern Petrus hat gepredigt, kehrt um und tut Buße. Dann sagen manche dieser Lehrer, alle Aussagen von Jesus vor seinem Tod am Kreuz gelten nicht für uns. Die sind alle nur an Ungläubige und nicht an Errettete. Das halte ich für eine extrem dreiste Behauptung. Ich denke, da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Also diese Aussage von Andrew Womack ist dahingehend falsch. Es stimmt, dass Jesus ein vollkommenes Opfer gebracht hat vor 2000 Jahren, aber es ist nicht wahr, dass er seitdem keinen Mensch gerettet hat. Letzten Endes ist diese Lehre die Vorstufe für diese Allversöhnungslehre und meine persönliche Meinung ist, dass das eine Strategie des Feindes ist, mit dieser Gnadenlehre zu kommen, weil das diese Gnadenlehre die Allversöhnungslehre vorbereitet und die Allversöhnungslehre lehrt, am Ende werden alle Menschen bei Gott sein. Gott ist so lieb, er wird es nicht fertig bringen, dass jemand in der Hölle ist. Am Ende wird er irgendwie alle retten. Und das ist die Vorstufe davon. Wenn also Jesus zu Nikodemus sagt, du kommst nur ins Reich Gottes, wenn du von Neuem geboren wirst, dann meint Jesus genau das. Sonst hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du kommst ins Reich Gottes, wenn du das annimmst. Und dann zeige ich uns ein paar Schriftstellen zum Thema, dass seit 2000 Jahren da Jesus niemand gerettet hat. Apostelgeschichte 9, 34. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und zugleich stand er auf. Ich habe ganz genau nachgeschaut. Es steht auch in allen anderen Übersetzungen, Jesus Christus heilt dich. Und nicht, Jesus Christus hat dich vor 2000 Jahren geheilt. Sondern es steht in allen Übersetzungen, dass Petrus sagt, Jesus Christus heilt dich. Und zwar genau in dem Moment. Und es sahen alle, die in Lydda und Charon wohnten und bekehrten sich zum Herrn. Oder Hebräer 7, 25. Daher kann er auch die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Oder was wir schon hatten aus Jakobus 5, dass das Gebet den Kranken retten wird, wenn die Ältesten ihm die Hand auflegen und bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich halte es also für sehr problematisch, die Vollkommenheit des Opfers Jesu in der Weise auszulegen, dass wir um nichts mehr bitten und nichts mehr erwarten aufgrund einer Bitte, sondern nur noch in Anspruch nehmen von was, was schon lange passiert ist. Ich halte das für sehr problematisch und es sind auch sehr zwei grundverschiedene Dinge. Also im Glauben annehmen fehlt völlig der Aspekt von Umkehr und der Aspekt der Reinigung und das von Dingen Besitz zu ergreifen, wie wir von unserem Bibellehrer Derek Prince wissen, wir haben insofern ein Recht, von Dingen Besitz zu ergreifen oder von Verheißungen in Anspruch zu nehmen, insofern wir die Bedingungen für diese Verheißungen erfüllen. Aber insgesamt ist es ein Evangelium, was sich wirklich ausbreitet und ich habe in Moldawien Stunden mit Leuten geredet, genau darüber. Auch wenn das vielleicht noch nicht hier so bekannt ist, es ist auf der ganzen Welt. Und es ist erschütternd, dass ein Evangelium sich ausbreitet, was im Grundtenor sagt, Gott verlangt gar nichts von dir. Und Gott hat überhaupt keine Forderungen. Es ist alles gut. Nimm das einfach nur an und mach dir keine Gedanken und schaff einfach jeden aus deinem Leben, der dir ein schlechtes Gewissen machen könnte. Das ist nicht das Evangelium der Bibel. Dann hatte ich ja angekündigt, wir werden genau definieren, die Aussage von Jesus, es ist vollbracht. Vor dem Hintergrund, dass in den Lehren und Büchern dieser Gnadenlehrer sehr häufig der Begriff das vollendete Werk Christi verwendet wird. Also Joseph Prince verwendet diesen Begriff extrem häufig. Ich habe kurz was von ihm im Fernsehen gesehen, als wir in Ungarn waren, vor einiger Zeit schon. Also es kommt bei ihm fast in jeder Predigt, der Begriff das vollendete Werk Christi. Und er legt das so aus, wie ich es schon erklärt habe, das vollendete Werk bedeutet, dass eben alles für jetzt und für die Zukunft, alles ist vergeben, alles ist gereinigt und du musst es einfach nur annehmen und darfst dich von niemand beeinflussen lassen, der das in Frage stellt. Deshalb, was hat Jesus hier gesagt und was hat er damit gemeint? Also das ist ja ein Zitat von ihm, als er am Kreuz war, Johannes 19, Vers 30, und dann rief, es ist vollbracht. Und das ist am Ende, ist dieser Satz aus dem Griechischen übersetzt und dort steht das Wort tetelestai. Und dieses griechische Wort hat die Wurzel teleo und das kann man im Kern übersetzen mit beenden oder erfüllen. Und das Wort teleo in der Grundform kommt 28 Mal im Neuen Testament vor. Und in dieser speziellen Form, in dem Satz, wo Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, da steht tetelestai. Und diese Form steht nur zweimal im Neuen Testament. Und zwar einmal in dem Satz, es ist vollbracht. Und einmal in dem Satz davor. Ich lese mal Johannes 19 ab 28. Danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, mich durstet. Und es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Üsop und brachten ihn an seinen Mund. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Also im Vers 28, wo steht, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Das ist die eine Stelle, wo Tetelestai steht. Und dann in seinem Satz, es ist vollbracht. Und das bedeutet im Kern der griechischen Sprache, dass Jesus gesagt hat, ich habe meinen Auftrag vollständig erfüllt. Jedes Detail, was der Vater mir aufgetragen hat, habe ich getan. Deshalb musste auch das Detail sein mit dem Essig, weil das auch in den Propheten prophezeit war. Und deshalb steht sehr oft in den Evangelium, dass bestimmte Dinge geschahen oder Jesus tat, damit die Schrift erfüllt würde. Ich habe mir noch Fußnoten rausgedruckt von verschiedenen, also hier sehen wir nochmal diese Bibelstelle, zweimal das Wort vollbracht, wo das urtextliche Wort in dieser besonderen Form steht, Tetelestai, und die möglichen Übersetzungen dieses Wortes. Also vollenden oder etwas zum Abschluss oder zum Ende oder zum Ziel bringen, etwas fertig machen, etwas ausführen, verrichten, erfüllen, vollziehen. Auch in Bezug auf Abgaben oder Steuern in voller Höhe entrichten. Interessant, dass auch Empfangsbestätigung bzw. Quittung mit dem Vermerk Tetelestai, also vollständig bezahlt, versehen werden. Und das ist das Wort, was Jesus am Kreuz aussprach. Die Rechnung ist vollständig bezahlt. Er hat alles vollbracht, was der Vater ihm aufgetragen hat. Dann noch Sprachschlüssel aus der Elberfelder Studienbibel zu diesem Wort. Es bedeutet im Neuen Testament eine Sache durchführen und zu Ende bringen und vollenden. Es meint ein Ende oder eine Vollendung setzen, etwas vervollständigen, nicht nur um es aufhören zu lassen, sondern um es zur Vollkommenheit oder zu einem vorgegebenen Ziel zu bringen. Und das ist genau das, was Jesus mit dieser Aussage gemeint hat. Er war gehorsam, vollständig und hat das Werk, was der Vater ihm aufgetragen hat, vollständig getan. Die Absichten Gottes waren vollständig und vollkommen erfüllt. Deshalb ehren wir Jesus mit unserem ganzen Leben, in unseren Gebetszeiten, in unseren Versammlungen, weil er das getan hat. Das hat Jesus gemeint. Er war gehorsam bis zur Vollendung und hat die Absichten Gottes vollständig und vollkommen erfüllt. Wir wissen, dass Jesus schon eher sagte, dass das für ihn sein Leben ist, das zu tun, was der Vater gesagt hat, den Willen Gottes zu erfüllen. Deshalb ist die Auslegung dieser Gnadenlehrer unter der Überschrift das vollendete Werk Christi überzogen und auch nicht wahr, dass es beinhaltet, dass eine Gnade in der Art freigesetzt wurde, dass am Ende überhaupt keine Rolle spielt, wie du lebst. Das hat Jesus mit diesem Satz nicht gemeint. Da bezog sich auf den Auftrag von Gott, den er präzise und 100% ausgeführt hat. Und nicht mehr. Ich will uns noch was vorlesen von einem Bibellehrer, den ich auch sehr schätze, nämlich von Leonard Ravenhill. Sagt uns bestimmt auch was. Zum Thema, wir sind von neuem geboren. Wir sündigen und sollen um Vergebung bitten. Es ist auch nur ein Vergleich. Ich habe ja den Vergleich gebracht mit Vater und Sohn und das Verhältnis. Und er hat einen anderen Vergleich, der ziemlich gut trifft, finde ich. Stellen Sie sich ein Autohaus vor, das jedem Autokäufer kostenfreie Autowäsche garantiert, solange er das Auto besitzt. So kaufen also ein Auto, zusammen mit den notwendigen Papieren wird Ihnen ein Zertifikat für lebenslange freie Autowäsche ausgehändigt. Der Verkäufer versichert ihnen, dass er alle Autowäschen, die sie jemals brauchen werden, vollständig bezahlt hat und fügt hinzu, er glaube, ein sauberes Auto sei die beste Art der Werbung und Verkaufsförderung für sein Autohaus. Einige Tage später fahren sie auf einer schlammigen Landstraße voller Schlaglöcher und tiefer Spurrillen. Könnte in Zwickau sein. Später sehen sie, dass ihr Wagen mit Schlammspritzern übersät und beschließen, ihre kostenfreie Autowäsche zu nutzen. Aber noch bevor sie zur Waschanlage kommen, teilen ihre Freunde ihnen mit, dass sie nicht mehr dorthin fahren bräuchten. Sie sagen, dass ihre erste Autowäsche absolut ausreichend gewesen sei. Jedweder Vorschlag, eine weitere Autowäsche zu brauchen, sei nicht nur falsch, sondern eine Lüge. Sie verhandeln und diskutieren mit ihren Freunden und zeigen ihnen sogar ihr schmutziges Auto. Doch die weigern sich immer noch zuzugeben, dass ihr Auto eine Wäsche braucht, sogar nachdem sie den Zustand des Autos gesehen haben. Stattdessen behaupten sie, der Verkäufer habe gemeint, dass die einmalige Autowäsche, die das Autohaus für sie bezahlt habe, ihr Auto für immer sauber halten würde. Außerdem wenden sie ein, dass allein der Gedanke, es hätte eine weitere Wäsche nötig, eine Beleidigung für den Verkäufer und das Autohaus sei. Erkennst du denn nicht, sagen ihre Freunde, dass die erste Autowäsche, die der Verkäufer dir bezahlt hat, automatisch für ein ganzes Leben lang ausreicht? Der Schmutz der gesamten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wurde abgewaschen und deshalb braucht es nicht noch einmal gewaschen zu werden. Eine solche Logik würde klar denkenden Mensch als idiotisch, dumm oder verrückt bezeichnen, milde ausgedrückt. Der Autohändler meinte natürlich, dass sie bei Bedarf jedes Mal ihre kostenfreie Autowäsche nutzen können, weil er für sie im Voraus bezahlt hat. Ich finde es ein sehr guter Vergleich. Und offenbart, was mit der Gnadenlehre ist. Wenn Sie an das Gespräch mit dem Autohändler zurückdenken, erinnern Sie sich daran, dass er sagte, er habe einen persönlichen Hass auf schmutzige Autos und dass er deshalb für zeitlebens kostenlose Autowäschen bezahlt habe, und zwar für jeden, der ihn darum bittet. Außerdem sagte er, dass die Autowaschanlage sich darum kümmern würde, wenn Sie, falls Sie ein schmutziges Auto haben sollten. Natürlich wollte er nicht, dass sie herumfahren und gezielt nach schmutzigen Landstraßen Ausschau halten, nur um die Waschanlage nutzen zu können. Das wäre, so sagte er, ein Missbrauch der Autowaschanlage und eine Beleidigung des Autohauses. Und genauso hat das erlösende Werk Christi in vollkommener Weise für alle meine Sünden bezahlt. Dies schließt aber mein Bedürfnis nach Buße und Umkehr nicht aus, noch gibt es mir das Recht zu sündigen, wann immer es mir gefällt. Dass meine Freunde in Anführungszeichen mir etwas anderes sagen, ist völlig falsch und irreführend. Soweit Ravenhill. Dann habe ich noch was von Oswald Chambers, einen Glaubensmann, der zwischen 1874 und 1914 lebte. Einfach nur, dass wir mal etwas hören von jemandem, der weite Teile der Welt mit seiner Lehre beeinflusst hat vor ungefähr 100 Jahren. Die Überschrift lautet, der Meister fällt das Urteil. Bibelstelle, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Paulus sagt, dass wir alle, Prediger und Laien gleicherweise, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen. Wenn du lernst, hier und jetzt in dem hellen Lichte Christi zu leben, dann wird das Gericht zuletzt ein herrliches Werk Gottes in dir offenbaren. Bleibe ständig vor dem Richterstuhl Christi und wandle jetzt im Lichte des Heiligen, das du kennst. Jede schlechte Gesinnung einer anderen Seele gegenüber wird schließlich im Geiste des Teufels enden, wie fromm du auch immer sein magst. Ein einziges fleischliches Urteil und das Ende davon ist die Hölle in dir. Ziehe die Sache sofort ans Licht und sage, mein Gott, ich bin hier schuldig geworden. Wenn du es nicht tust, wirst du ganz sicher verhärtet werden. Die Strafe für die Sünde ist das Bestärktwerden in der Sünde. Es ist nicht Gott allein, der uns für die Sünde straft. Die Sünde setzt sich im Sünder fest und bezahlt das volle Maß zurück. Kein Mühen und kein Beten würde die Fähigkeit verleihen, mit gewissen Dingen aufzuhören. Und die Strafe für deine Sünde besteht darin, dass du dich nach und nach an sie gewöhnst und nicht mehr weißt, dass es Sünde ist. Keine Macht außer dem in uns einziehenden Heiligen Geist kann die in uns innewohnenden Folgen der Sünde ändern. Das haben Leute vor 100 Jahren gelehrt. In bestimmten Kreisen alleine das Wort Urteil zu nehmen in einer Predigt ist verpönt. Ich habe von einem Prediger aus Amerika gelesen, der beschlossen hat, keinerlei negativen Wörter mehr zu nennen in seiner Predigt. Dann habe ich was gelesen von einem gewissen Joseph Matera. Das ist ein Leiter einer großen Gemeinde oder Kirche, Christ Covenant Coalition in Brooklyn in New York. Und er hat im Internet etwas veröffentlicht, weil es in Amerika einfach Gemeinden gibt, die ganz stark diese Gnadenlehre angenommen haben. Und er hat ein paar Kennzeichen aufgelistet dieser Gemeinden. Ich lese das nicht komplett vor, nur ein paar Stichpunkte. Er hat festgestellt, die Prediger sprechen niemals über Sünde. Das Alte Testament wird ignoriert oder als etwas hingestellt, was für uns überhaupt keine Gültigkeit mehr hat. Er hat festgestellt, dass Menschen, die ein unmoralisches Leben führen, in diesen Gemeinden Dienste leiten, dass die Leiter dieser Gemeinden ganz oft eben gegen die institutionellen Kirchen und gegen alle anderen Gemeinden schimpfen, dass die Pastoren gegen den Zehnten predigen, als ein Einhalten eines Gesetzes, und dass die Pastoren positive Motivationsbotschaften predigen und dass führende Mitglieder dieser Gemeinden ungestraft sündige Leben führen können. Das erklärt er jeden einzelnen Punkt, das lasse ich jetzt mal weg. Einfach ein Mann, der eine Gemeinde leitet und auch ein anerkannter Bibellehrer in den USA ist, einfach ein Resümee, was er beobachtet, was in Gemeinden sich entwickelt, die diese Art der Gnadenlehre annehmen. Und dann möchte ich uns noch etwas lesen aus der Erweckung, die in Wales stattfand, von 1904, 1905 begann. Also laut Wikipedia haben sich in dieser Zeit 100.000 Menschen bekehrt. Und ich lese uns mal, was hat dieser Mann Evan Roberts gepredigt. Das waren seine vier Punkte einer Predigt, wonach die Erweckung begann. Es war eine ganz normale Gemeinde voller Gläubiger, und das waren die vier Punkte seiner Predigt, woraufhin die Erweckung in Wales begann. Erstens, bekennen Sie Gott alle Ihnen bewussten Sünden. Zweitens, handeln Sie mit und beseitigen Sie alle zweifelhaften Bereiche in Ihrem Leben. Drittens, seien Sie bereit, dem Heiligen Geist zu gehorchen. Viertens, bekennen Sie Christus öffentlich. Ganz klares, einfaches Evangelium. Hier wären fast alle Punkte nach der Gnadenlehre falsch. Ja, das hat Gott benutzt, um eine gewaltige Erweckung zu beginnen, wo in wenigen Jahren, ich glaube in 5 oder 6 Jahren, sich 100.000 Menschen bekehrt haben und zu Jesus gefunden haben. Also lasst uns bei allem, was wir lesen, was wir hören, was wir sehen, ob das Bücher sind oder über YouTube, Bibelschulen, Zeitungen, christliche Veröffentlichungen, lasst uns das alles anschauen und im Lichte des Wortes anschauen. Es gibt Passagen von dem Joseph Prince in Singapur, die sind sehr, sehr gut. Und er ist sehr stark darin, die Geheimnisse des Wortes zu offenbaren, wie Jesus im vollen Maße bezahlt hat und mit unserer Schuld umging. Und da gibt es Dinge, die sind gut. Es gibt Dinge, die sind gut, auch von Andrew Womack. Aber es gibt genauso Dinge, die sind nicht wahr. Die sind eine falsche Lehre. Und wenn wir diesen Lehren folgen würden, hätten die verheerende Auswirkungen auf unser Leben. Und dann gibt es diesen Bereich von diesen Aussagen, die ich uns heute gezeigt habe, vor allem in Bezug auf die Frage Umgang mit Sünde im Leben eines Gläubigen. Das ist hochgradig gefährlich. Lasst uns das nicht glauben. Lasst uns glauben, was das geschriebene Wort sagt. Wollen wir nicht beeindruckt davon sein, wie viele tausend Menschen diesen Lehren folgen oder davon begeistert sind, weil das Wort Gottes ist ewig und der Herr wird sein Wort nicht ändern. Und es hat die ewige Gültigkeit. Und so möchte ich einfach, dass wir bewahrt sind vor solchen Gedanken. Und es war mir wichtig, diesen gewaltigen Irrtum aufzuklären, dass 1. Johannes 1,9 gar nicht für Gläubige gilt. Und interessanterweise, ich habe das gelesen, dass die Verfechter dieser Gnadenlehre so argumentieren, und es ist mir selber tatsächlich begegnet, hier in Deutschland und jetzt in Moldawien. Und ich sage, woher weißt du, dass das ein Agnostiker ist? Ja, das habe ich schon da in der Predigt gehört. Ich sage, du kannst im Internet gerne recherchieren, ab wann Gnostizismus als Lehre entwickelt war, und das war Jahre nach der Entstehung des ersten Johannesbriefes. Es ist einfach nicht wahr. Und wir hatten ja schon mal ein Beispiel vom Daniel, dass doch Prediger nicht immer wahre Dinge sagen und die Geschichten sich einfach immer weiter verbreiten. Deshalb, das Wort ist das Wort und das ist die höchste Autorität. Ich möchte, dass wir beschützt sind vor dieser Lehre und auch wenn wir vielleicht in den Augen der Gnadenlehre-Anhänger Leute sind, die irgendwie sich schlecht fühlen müssen oder unter Verdammnis leben, es ist nicht dasselbe, seine Sünde Jesus zu bekennen und unter Verdammnis zu sein. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und 1. Johannes 1,9 sagt nicht, fühlt euch verdammt oder fühlt euch mies oder, wie es mal der Hartbisch hier zitiert hat, ein bisschen Verdammnis gönnen. Nein, 1. Johannes 1,9 sagt, wir bekennen unsere Schuld und werden davon gereinigt. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist nicht ein Akt, der unter Verdammnis ist oder falsch, sondern das ist ein Akt, wo unsere Beziehung zu Jesus gereinigt wird und das, was zwischen uns gekommen ist, wieder weg ist. Also, ich möchte heute ermutigen, dass wir unseren Stand in Christus voll einnehmen. Und wenn Zweifel in unserem Leben sind, bin ich errettet oder nicht, dann geh damit um, bis die raus sind. Und wenn du Hilfe dafür brauchst, dann sprich jemanden an und lass dir helfen. Dass wir von ganzem Herzen sagen können, durch das Opfer von Jesus bin ich gerecht gemacht und ich bin ein Kind Gottes. Und egal in welcher Sekunde der Herr kommt, weiß ich gehöre ihm. Und das weiß ich. Und da gibt es in mir nichts mehr, was da wackelt. Und gleichzeitig, wenn ich merke, ich habe was gemacht, das beleidigt den Herrn oder das kränkt jemand anders, dann bringen wir das so in Ordnung, wie es die Bibel sagt und erzählen nicht, wir sind nicht mehr am Sündenmanagement. Weil die Folge davon wäre, dass Sünde wächst. Und Sünde ist dynamisch. Sünde ist nicht statisch. Wo Sünde ist, ist Bewegung und Wachstum. Und glauben wir nicht, dass wir den Geist dieser Sünde beherrschen. Jesus musste sterben, um diesen Geist zu besiegen. Wir mit unserer Willenkraft beherrschen nicht den Geist der Sünde, der Menschen zwingt zu sündigen. Und als wir noch nicht errettet waren, waren wir unter der Herrschaft des Feindes und wir waren unter der Herrschaft der Sünde und wir waren unter dem Geist, der uns zwingen konnte zu sündigen. Jetzt gehören wir Jesus und dieser Geist hat keine Macht mehr über uns. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und 1. Johannesbrief geht da später drauf ein. Und wenn wir doch sündigen, so haben wir Jesus. Also nehmen wir das heute mit. Es wird nicht im Buch des Lebens ständig außen eingetragen. Wenn wir sündigen, wir gehören immer noch dem Herrn. Er ist immer noch unser himmlischer Vater. Er liebt uns mit derselben Liebe wie vorher. Und trotzdem gilt es, was zu bereinigen. Genauso wie wir das von unseren leiblichen Kindern erwarten und ihnen auch anerziehen und nicht sagen, die kaputte Tür, alles super. Vielleicht noch ein ganz furchtbares Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Hier dreht es mir so einen Morgen um, wie was mit dem Evangelium gemacht wird. Deshalb nenne ich auch den Namen. Es gibt einen Mann, der heißt John Crowder. C-R-O-W-D-E-R geschrieben. Das ist ein amerikanischer Prediger. Bei YouTube kann man sehen, dass er eigentlich immer irgendwie in einem Wohnzimmer sitzt und in der Kamera predigt. Das ist wirklich hier die hohe Schule der Irrlehrer und der Verblendung, was dieser Mann von sich gibt. Er hat einen Dienst, der nennt sich Mystical Union, also mystische Einheit. Und er schreibt, wenn Sie an das Kreuz denken, denken Sie dann an Spaß? Wenn die Antwort Nein lautet, dann wurde Ihnen das Kreuz noch nicht richtig gelehrt. Der Mann hat tausende Anhänger. Also wenn du an das Kreuz Jesu denkst und denkst nicht an Spaß, dann hat dir noch niemand das Kreuz gelehrt. Und dann schreibt Dr. Michael Brown, das ist absolut ungeheuerlich und abgesehen davon furchtbar spaltend, da Crowder behauptet, dass ihnen das Kreuz nicht richtig gelehrt wurde, wenn sie nicht auch gelehrt wurden angesichts des qualvollen Todes Jesu am Kreuz als Preis für unsere Sünden an Spaß zu denken. Also welche Beziehung zu Jesus habe ich, wenn mein Gedanke an das Kreuz Spaß ist? John Crowder. Einer der Leute, die einen massiven Schaden anrichten im Leib Christi. Aber es ist einen Fluss im Gange von einem Wohlstandsevangelium, von einem Evangelium, was nicht mehr wehtun darf, was einen Gott lehrt, der nichts von uns fordert und der alles in vollkommener Weise gemacht hat. Und das Ganze wird eben verbreitet, weil diese Pastoren und Bibellehrer genügend finanzielle Ressourcen haben, um es zu verbreiten. Und obwohl es für mich unfassbar ist, breitet sich das in deutschen Gemeinden aus und wird geglaubt. Und ich glaube, ein Grund dafür ist der Mangel an Klarheit über Errettung und was hat Jesus getan und wer bin ich in Christus. Und ich glaube, eine weitere Ursache ist, dass es tatsächlich Gesetzlichkeit und Religiosität in Gemeinden gibt und dass Gemeinden regiert werden mit Angst vor Verdammnis und Angst vor der Hölle. Aber wir müssen uns an das Wort Gottes halten. Und deshalb meine eindringliche Warnung vor diesen Lehren und vor diesen Bibellehrern. Ich habe geschaut, es gibt schon ein oder zwei Bücher auf Deutsch. Und es wird auch all die anderen Bücher bald in Deutsch geben. Also Joseph Prince, Ryan Rufus, John Crowder, Andrew Womack. Wenn ihr denkt, ihr müsst es lesen oder hören, dann legt daneben das geschriebene Wort, wo der Heilige Geist überwacht hat, was da drin steht. Und Jesus, so wollen wir dich ehren für dein Werk am Kreuz. Und dass du gerufen hast, es ist vollbracht. Dass du gehorsam warst, vollständig. Dass du alles getan hast, was der Vater dir aufgetragen hat. Jesus, dafür wollen wir dich ewig ehren und dich anbeten und dich loben und deinen herrlichen Namen hoch erheben. Und wir ehren dich für dein vollkommenes Opfer. Und wir danken dir, Jesus, dass du den Preis gezahlt hast und dass du den Feind besiegt hast für immer. Und wir danken dir, Herr, für deine Gnade und dass wir leben dürfen aus dieser Gnade und durch diese Gnade. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Gnade in uns fähig macht, Sünde zu lassen und Sünde zu überwinden. Danke für deine Gnade, Jesus, dass wir dein Wort haben und für die Klarheit und die Logik und die Stimmigkeit in deinem Wort. Darüber ehren wir dich, Herr. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns weiter lehrst, deine Gnade. Und dass wir das rechte Verständnis haben und unsere Fundamente stark sind. Und ich bete um Schutz vor diesen falschen Lehren und vor dieser Strategie des Feindes, deine Kinder auf falsche Wege zu bringen. Und so bete ich um Schutz vor dem falschen Umgang mit Sünde. Jesus, du bist der Herr. Und wir verehren dich und dein geschriebenes Wort. Und wir glauben, dass dein Wort vollkommen und dass es wahr ist. Und Herr, so lehnen wir ab falsche menschliche Auslegungen. Und wir lehnen ab im Namen Jesu diese übertriebene und überzogene Lehre von Gnade, die nicht deine Gnade ist. Im Namen Jesu. Amen.